Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin auf insertmoin.de. Ich bin der Micha und heute Morgen habe ich einen wunderbaren Gast am Start, und zwar einen guten Björn. Guten Morgen.
Morgen.
Grüß dich. Du bist aber eigentlich bekannter unter Speckobst, richtig?
Genau, unter dem Namen. Ich mir auch, ich bin immer noch froh, dass ich auf diesen Namen irgendwann gekommen bin.
Speckobst.
Das war sogar, viele Leute denken immer, die fühlen sich immer ganz clever, wenn ich irgendwie Speckobst the Line erwähne und dann die immer, Speckobst, das klingt doch wie Speckobst, und dann daher kommt's auch.
Speckobstelein.
Daher kommt's auch wirklich. Ich hatte das mit einem Freund, spiele ich das Spiel alle paar Jahre, also alle paar Monate fast. Ich glaube so ein, zweimal im Jahr.
Weil es auch fantastisch ist.
Ja, und irgendwann ging uns einfach auf den Sack, immer Speckobst zu sagen, und dann habe ich irgendwann betrunken angefangen, das Speckobst zu nennen, das Spiel. Und als ich dann einen Namen für den Kanal gesucht habe, war das so, warum nimmst du nicht das? Das hat doch keiner. Voll gut.
Ja, das ist voll gut. Das ist eine gute Überleitung, weil du hast tatsächlich einen YouTube-Kanal, den du auch seit geraumer Zeit pflegst. Ich glaube, seit ungefähr fast einem Jahr, länger?
Ja, jetzt fast über ein Jahr. Ich glaube, lass mich nicht lügen. Ich glaube, letztes Jahr im Februar oder im März ging das erste Video hoch. Also jetzt fast ein Jahr.
Ja, und es ist eigentlich seltsam, dass ich dich bisher noch nie eingeladen habe, weil du eigentlich genau über die Sachen sprichst, die ich spiele.
Ja.
Es sind wirklich also viele japanische Sachen dabei. Du hast da fantastische Titel wie zum Beispiel das Crisis Disaster Dingsa. Wie heißt das? Das Wii-Spiel Disaster Crisis.
Disaster Day of Crisis.
Day of Crisis, genau. Und solche Geheimtipps besprichst du da aber auch so die Themen. Die Videos haben ja auch immer so ein Sonderthema. Also du sprichst dann nicht einfach zum Beispiel über Doom, sondern über den Charakter von Doom, also über den Doom Guy oder solche Dinge. Und war positiv angetan und finde es eigentlich sehr traurig, dass das bisher noch nicht so viele Leute diesen Kanal kennen. Deswegen drücke ich jetzt mal voll die Werbetrommel.
Danke sehr. Kommt ja vielleicht noch. Das ist ja, also man hat schon so ein leicht großes Wachstum gesehen. Das Größte kam ja zum Glück dadurch, dass damals Tom von Hook das dann am Ende von dem From Software to Souls gepackt hat, weil ich ihm das Wolf Metal Chaos, was eben dann genau eben auch in diese Japano-Trash Kerbe reinfällt, ihm eben ausgeliehen hatte dafür. Und seitdem läuft's auch eigentlich stetig wachsend ganz gut. Da bin
cool,
ich auch immer noch sehr, sehr dankbar für den Shoutout von ihm.
Du investierst ja auch massig Arbeit rein. Also als Beispiel wollte ich noch noch die Retroperspektive zu Project Zero auf jeden Fall anbringen. Das hast du ja jetzt zum Ende des leider nicht ganz so geilen fünften Teils dann nochmal online gestellt. Und es gibt sowas gar nicht auf YouTube. Also niemand hat bisher so eine Retroperspektive gemacht. Und da habe ich gedacht, so, ey, der Typ, der müsste eigentlich viel mehr Views haben für die Arbeit, die da reingestellt wird. Andere Leute setzen sich davor vor die Kamera und sagen so, hallo News, und lesen das ab, was auf der GameStar irgendwie gepostet wird. Aber bei dir sind wirklich Recherchen drin, und das ist echt cool.
Danke sehr. Ja, ich versuche, also die Retrospektive versuche ich so zu einem, ich versuche es jetzt jährlich irgendwie hinzukriegen. Also ich habe schon eine Serie für dieses Jahr geplant, die wesentlich länger ist, die auch viel mehr Aufmerksamkeit verdient. Mhm. Und ich weil letztes Jahr habe ich das eben viel zu, ich habe so, ja, okay, machst du halt, kriegst du hin, spielst du halt jede Woche das Ding und dann machst du was dazu. Und das ist eben komplett ausgeartet. Und dieses Jahr habe ich mir schon gesagt, okay, ich nehme mir den Sommer Zeit, spiel die ganzen Sachen dafür, schreib die Skripte, und dann werde ich das dann über die Wintermonate dann, denke ich, dann hoffentlich rausbringen.
Ja, das glaubt man gar nicht, wie viel Arbeit so eine Retro-Perspektive ist. Das ist so krass viel aber ich sitze ja auch irgendwie ewig an so Sachen wie Retroperspektiven, und deswegen Hut ab, Herr Speckobst.
Danke sehr.
Und ich bin in deinem Kanal bin ich noch drüber gestolpert, über ein Spiel, über das wir heute sprechen, und zwar über übrigens wollte ich sagen, spielst du eigentlich auch die Simbel 2000 Sachen, wenn du bei Japano Trash bist, oder?
Ja, natürlich, ich liebe die Dinger ohne Ende.
Okay, dann weiß ich Bescheid. Dann lade ich dich hiermit offiziell ein zum zweiten Teil. Das habe ich am Anfang mit dem Markus gemacht, dem Adelmeister. Und da haben wir am Anfang des Jahres, glaube ich, eine Folge gemacht zu dieser Hidden Gems Geschichte. Da haben wir die besten Spiele rausgesucht aus der Simple 2000 Reihe. Und ich wurde schon oft gefragt, ob wir nicht irgendwann einen zweiten Teil machen. Und ich glaube, ich weiß schon, wen ich jetzt da zu einlade.
Sehr gut, das gibt mir auch nochmal eine Ausrede, nochmal einen kompletten Batzen davon zu importieren.
Oh ja. Es gibt ja auch viele zum Glück auch als PAL versteckt so. Also es ist ein bisschen, haben einen anderen Namen gekriegt oder so, aber man muss zum Glück kein großes Vermögen dafür ausgeben. Obwohl, die kosten Japan ja auch nur wahrscheinlich ein paar Yen oder so, ne?
Ja, also ich glaube, die meisten, die ich davon habe, die habe ich wirklich für 1 bis 100 Yen, also quasi unter einem Euro eingekauft. Ach, krass. Kann man sich dann so einen Batzen bestellen.
Wahrscheinlich kann man fast die ganze Reihe für den Preis kaufen. Wer will das?
Ich glaube, die Hälfte davon sind, glaube ich, sowieso Mahjong-Spiele oder so. Das kann ich.
Oder so Brettspiele oder irgendwie sowas. Ja. Ja. Aber worüber wir heute reden, ist tatsächlich ein Spiel, das auch in Europa rausgekommen ist, sogar in mehreren Versionen. Und zwar Senran Kagura Estival Versus, ein sehr fanservice-lastiges Dynasty Warriors-Spiel, das auf den ersten Blick ein bisschen ja, so aussieht, als wäre es eigentlich nur totaler Müll, aber sobald man da mal reinguckt, ein überraschend gutes Spiel ist. Und da habe ich ein Video zu dir in deinem Kanal gesehen und gedacht, okay, du bist der einzige Mensch in Deutschland, den ich kenne, der wirklich ernsthaft darüber gesprochen hat. Und deswegen habe ich dich zu diesem Cast eingeladen, weil Senran Kagura, ich würde es jetzt erstmal so als Dynasty Warriors mit vielen Brüsten beschreiben.
Ja, ungefähr, das passt ganz gut. Das war also nicht die Brüste, sondern das Dynasty Warriors war ja auch das, was mich dahin zugeführt hat, weil ich bin, also generell habe ich immer so das Gefühl, es ist in den letzten Jahren ein bisschen besser geworden, aber Dynasty Warriors hatte auch im Westen immer so dieses, ja, das ist halt so stumpf und blöd und ist sowieso schlecht und das spielen sowieso nur Weeaboos. Und als dann jetzt das Hyrule Warriors und das Dragon Quest Heroes eben rauskam und eben mit Marken, die auch im Westen ein bisschen bekannter sind, ein bisschen höheren Stand haben, hatte ich so das Gefühl, mehr Leute haben sich dann mal richtig damit befasst und so gemerkt, hey, das ist eigentlich, ja, es ist stumpf auf eine gewisse Art und Weise. Man macht meistens immer dasselbe, aber es sind eben so richtig gute Power-Fantasien. Und dann habe ich eben das von Senran Kagura gesehen und dachte so, okay, sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ist das jetzt wirklich nur so ein Titten-Fanservice-Spiel oder kann das wirklich was? Und dann hat sich eben rausgestellt, ja, es ist beides.
es deckt auf jeden Fall beide Geschmäcker ab. Vielleicht mal ganz kurz, also wir beide haben null Plan von Senran Kagura ansonsten. Also wir haben gerade schon vor dem Podcast ein bisschen überlegt, was gibt's da eigentlich zu? Vielleicht können wir beide mal kurz versuchen, das zu rekapitulieren. Also es gibt vorher, gab's ein 3DS-Spiel, glaube ich, und das hieß Burst oder so, ne?
Ja, also es gab ich habe das damals, als ich in Japan war, gesehen. Da kam das, glaube ich, gerade raus, so 2011, 2012 rum. Und dann gab es noch ein PS-Vita-Spiel, Shinobi Versus. Dann gab es einen zweiten 3DS-Teil. Es gibt noch ein Cooking-Rhythmus-Spiel. Es gibt Mangas, es gibt Animes und also die Mangas und Animes basieren eben dann wirklich auf dem Spiel und das hat sich zu so einem kleinen, ja, Fanservice-Franchise irgendwie in Japan aufgebaut.
Irgendwie krass. Also tatsächlich, was ursprünglich Spiel war, so ein bisschen wie bei Ornette Chambara eigentlich auch, ne? Wo es dann auch plötzlich dann zwei Filme zugab und auch ganz viel Merchandise drumherum, aber das ist ja auch tatsächlich aus dem Spiel entstanden.
Soweit ich ja, weiß. Das hat mich schon echt gewundert. Ich dachte auch, das war ziemlich, ich habe es ziemlich oft gesehen, die 3DS-Verpackungen damals in Japan. Und ich dachte eigentlich, das wäre schon irgendwas Etabliertes, irgendwas wesentlich Größeres gewesen. Okay. Aber das kam da anscheinend mitten im Boom gerade drin. Und ich habe mir jetzt aufgrund von meiner positiven Resonanz von Estival Versus hatte ich mir den ersten Teil, habe ich mir jetzt schon mal für den 3DS und die Shinobi Versus habe ich mir jetzt schon mal den Warenkorb reingelegt, noch nicht gespielt. Aber die scheinen eben, also schon etwas, also mehr quasi Sidescrolling Beat'em-Ups sind das.
Ah, okay.
Eben von links nach rechts. Und ich hatte dann mich daran erinnert, ich hatte auch mal vor geraumer Zeit, glaube ich, ein Video von Shinobi Versus gesehen, wo jemand eben gezeigt hat, wie tief doch das Kampfsystem sein kann. Und hat sich dann auch so gewundert, so was, dieses Tittenspiel hat irgendwie so ein tiefgründiges Kampfsystem, mit dem man voll viele Sachen machen kann.
es geht aber durchaus in die auch so, also Ornette Chambara fällt mir jetzt auch nicht umsonst ein, weil das ist auch so ein Spiel, wo ich auch am Ende sehr überrascht war, wie gut das eigentliche Spiel funktioniert. Und ich würde sagen, dass bei Senran Kagura, jetzt bei dieser Version, bei Estival Versus für PS4, das sogar noch ein bisschen weitergeht, dass das Spiel eigentlich sogar relativ komplex ist und man dieses ganze Fanservice-Ding halt irgendwie drumherum gebaut hat und damit wahrscheinlich ganz viele Leute abschreckt, die sich wahrscheinlich für solche Dynasty Warriors-Titel interessieren. Vielleicht müssen wir halt erstmal den Rahmen setzen. Also worum geht's eigentlich bei Senran Kagura? Hast du die Handlung verstanden?
Ich bin ganz ehrlich. Also ich habe angefangen mit der Story irgendwie so die paar Zeilen durchzulesen. Das war so, Okay, alles klar, ich bin raus. Es gibt.
Ja, so ähnlich ging es mir aber auch.
Also ich, ja. Soweit ich das jetzt nachgelesen habe, geht's halt irgendwie einfach nur so um, ich glaube, zwei oder mehrere rivalisierende Schulen, die irgendwie ganz geheim irgendwo auf irgendwelchen Hinterbergdörfern oder Landschaften in Japan Ninja-Mädchen ausbilden. Mhm. Und die kämpfen dann irgendwie gegeneinander, bis ihre Klamotten vom Leib platzen.
Ja, das sind irgendwie okay. Auch wirklich alles nur Frauen. Also es gibt da wirklich keinen einzigen Kerl in diesem ganzen Roster an Charakteren.
Also zumindest auf dem Wendecover von dem Spiel ist hinten noch irgendwie so ein richtig krass muskulöser Opa, der auch dann mit seinem Arsch in die Kamera quasi guckt. Den habe ich im Spiel nie gesehen.
Mm,
kann sein, dass der eben dann im Anime oder Manga oder sonst wo. Ja,
das ist dann der Samurai oder der, keine Ahnung, Kampfkarate-Meister, der ganz am Ende vielleicht einmal kurz auftaucht und irgendwelche Weisheiten. Oder ist es halt eben der Fanservice-mäßig schmutzige Perverse, der irgendwie immer noch auftauchen muss?
So der Mutenroshi quasi.
Ja,
der.
Genau. Ja. Aber den habe ich auch noch nie gesehen und ich bin ganz ehrlich, also bei der Handlung, also die ersten 5 Minuten dachte ich so, oh, da kommen nämlich so Anime-Sequenzen und dann dachte ich so zuerst, okay, da wird tatsächlich eine richtige Handlung erzählt und es fängt ja auch in den ersten 2 Minuten sehr irgendwie auch sehr ruhig und idyllisch an mit 2 Mädels, die irgendwie zu einer Statue irgendwelche Gedenkgeschenke bringen, irgendwelche Opfergaben. Und dann wird das Ganze total absurd. Also dann werden wirklich dumme Dialoge zum Besten gegeben und 10 Millionen verschiedene Charaktere eingeführt, die man kaum, also nach einer Zeit weiß man gar nicht mehr, wer ist eigentlich wieso. Also nach 10 Charakteren dachte ich schon, okay, jetzt reicht's, das sind jetzt bestimmt alle Protagonisten gewesen und dann kamen nochmal 10 dazu und dann nochmal 10 und irgendwie hat das Spiel irgendwie 30 oder so verschiedene Figuren und man weiß am Ende überhaupt gar nicht mehr, in welche Relation die zueinander stehen, in welchen Zeitdimensionen die sitzen, keine Ahnung, ob das Geschwister sind, ob das Freunde sind, ob die auf derselben Schule sind, ob die denselben Kampfstil, interessiert einen auch nicht, weil die Charaktere sind auch nicht so gut geschrieben, als dass sich das irgendwie packt. Also es ist jetzt nicht so, dass die Handlung irgendwie interessant ist oder so, sondern ich hatte immer das Gefühl, das sind einfach nur so Steilvorlagen für schlechte Fanservice-Witze.
Ja, das sind einfach sind einfach alle basieren auf so typischen Anime-Tropes und tiefgründig. Kann natürlich sein, also wie gesagt, falls jetzt da irgendwie Leute jetzt sagen, nein, der Senran Kagura Kanon, der ist so und so und das ist eigentlich total tiefgründig, kann sein, aber ich glaube es jetzt wahrscheinlich eher nicht. Also es basieren auf so Anime-Tropes, dann gibt's eher die ja etwas sexuell offensivere, die eben so ein bisschen nach außen geht, die schüchterneren, die etwas, ja, keine Ahnung, auch so von der Körperform dann, du hast eben, ich glaube, 2, 3, die was flachbrüstiger sind, um das die Decke noch abzudecken. So eine, wo ich dann irgendwie auch das Gefühl habe, geht das jetzt schon ins Loli-Bereich rein? Oder das ist immer so ganz schwierig bei sowas.
Ja, und es gibt auch so Sachen wie, da gibt's eine, die ist halt super ernst und nimmt die Sachen auch sehr ernst. Dann gibt es eine, die ist sehr verspielt. Und dann gibt es, also es sind so typischen, also ich habe das Gefühl, die haben wirklich alle Stereotypen abgedeckt. Die ist überhaupt in Anime geben kann, da ist wirklich alles drin. Es gibt auch ganz verrückte Figuren, die kommen immer nur grundsätzlich mit einer Maske ins Bild und dann gibt's natürlich da gibt's noch so Priesterinnen irgendwie, die natürlich total die krassen Kämpfer sind, aber immer Kleider tragen. So, alles ist drin. Also ich glaube,
gibt's noch diese Oma, die sich irgendwie auch verjüngen kann, die spielt's dann auch später noch, die dann auf ihrer riesigen Pfeife rumsurft.
Ja, super. Ja. Ist super. Also alle Stereotypen sind drin, aber die werden auch alle, man hat das Gefühl, die nehmen das auch nicht wirklich ernst. Dann hat man wirklich so das Gefühl gehabt, der Sinn dahinter war eher so diese Stereotypen zu nehmen und dann so wirklich so ins völlig Absurde zu drehen und, aber da geht's wirklich kaum um Charakterdynamik oder Handlung. Also wir mögen uns irren. Wie gesagt, wir haben die anderen Teile noch nicht gespielt. Es kann ja sein, dass die anderen eine super geile Handlung aufbauen und das Estevil Versus jetzt einfach nur so ein, wie der Name sagt, halt einfach ein Spaßtitel ist irgendwie, der das Ganze so ein bisschen aufmischt und vielleicht setzt das voraus, dass man die anderen gespielt hat. Aber sagen wir es so, der Teil hier für PS4 tut nicht gut daran, dir dieses Universum näher zu bringen. Also nee, das kann man vielleicht schon mal so sagen. Sorry, liebe Estevil Versus, liebe Senran Kagura-Fans, wenn wir euch da jetzt auf die Füße treten, aber wir wissen, also ich hätte jetzt keinen Bock, irgendwie weiter nachzulesen, was das ist. Also ich hätte jetzt keine Lust, irgendwie Manga zu kaufen oder sowas.
Nee, also soweit ich das, wir hatten das auf Twitter, glaube ich, auch 2, 3 Leute gesagt, so der Anime ist eben, also der ist wirklich purer Fanservice, der ist also wirklich nur dazu da, sich mit den Figuren zu beschäftigen, sagen wir mal so.
Mhm.
Das war's. Aber man merkt es auch an den, ich glaube, der Macher davon hatte ja letztens jetzt, ich weiß nicht, ob es schon raus ist oder nur noch immer noch angekündigt, war ja wieder so ein anderes Spiel, wo die Frauen eben ähnlich dargestellt werden. Also das scheint wohl so ein Trend zu sein da.
Ja, also er scheint da wohl, na gut, ist ja auch, also man sieht sehr viele solcher Spiele in letzter Zeit, muss ich sagen. Also es gibt ja irgendwie noch so ein, wenn wir da so ein bisschen abschweifen jetzt, da gibt's noch so einen Railgun-Shooter, den ich gesehen habe. Da schießt man irgendwie mit so einer Liebespistole.
Ach, Galgun.
Genau.
Das ist so. Ich habe den, das ist glaube ich der neue gerade, der rausgekommen ist. Ich habe den Vorgänger auf der 360 importiert. Das ist so, also wirklich, das ist so Blödsinn einfach nur. Also ja, auch wieder, dass man sich nur drüber lustig machen muss, weil man schießt. Man trifft irgendwie ganz am Anfang auf irgendwie, ja, keine Ahnung, so eine Liebesgöttin oder so. Mhm. Und die gibt einem dann den Pfeil und sagt, hier, los, schieß auf die ganzen Schulmädchen. Und dann schießt man eben auf alle seine Klassenkameradinnen und muss die dann eben dazu bringen, andere noch retten und vor irgendwelchen Monstern. Und dann greifen die einen auch an und man muss sie mit den, das ist einfach so. Es ist so dämlich, dass man es einfach, also entweder man findet es von vornherein scheiße oder man geht wie ich dran und sagt, das ist so blöd einfach nur, das muss ich auf eine gewisse Art und Weise einfach lieben.
Das ist so aufgebaut wie so ein typischer Lightgun-Shooter, wie
genau,
House of the Dead oder so.
Ja.
Und da war ich erst irritiert und dachte, hä, das müssten doch jetzt eigentlich Zombies sein, aber stattdessen hast du halt Amors Pfeil sozusagen, also in Form von so einer, es sieht so eine aus wie so eine Art Wasserpistole, ist aber im Endeffekt Amors Pfeil und du schießt damit alle an und die sterben nicht und die explodieren auch nicht oder so, sondern die schmeißen sich vor Ekstase auf den Boden. Und das ist das Spielprinzip. Und das ganze Spiel ist untermalt von sehr lüsternen Gestöhne und sehr lustiger Upbeat-Anime-Musik. Man sitzt da und denkt, was zum Teufel ist da los? Ich habe selber noch nicht gespielt. Ich hatte immer überlegt, ob ich das für Instant Moin mal importiere. aber es war mir dann jetzt doch ein bisschen zu teuer. Aber die vielleicht warte ich da ein bisschen und hoffe, dass der Preis irgendwann oder vielleicht kommt ja auch irgendwann ein paar Release. Aber die also von solchen Spielen gibt's jetzt gerade sehr viele. Ich weiß gar nicht, woher der Boom kommt, aber viele Spiele, die halt diese Anime-Erotik-Komponente haben, die boomen jetzt gerade richtig.
Das ist, weil sich da die Nische vor allem auf der PS Vita und jetzt langsam auch so auf der PS4 gefunden hat. Mhm. Also man merkt auch so, das Einzige, was auf der Vita in Japan rauskommt, sind eben nur noch solche Sachen. Also man hat vielleicht jetzt noch so ein Zero-Time-Dilemma, was ein bisschen in eine intellektuellere, hochwertigere Richtung geht.
Ja, ist dann der Nachfolger von 999 und so, ne? Ja.
Genau. Ja. Und ansonsten sind's mehr so Klamauk-Sachen, die entweder jetzt, wie gesagt, in eher so eine edgy Fanservice-Richtung gehen oder so, auch so Klamauk-Sachen wie, was habe ich jetzt, da freue ich mich drauf, das kommt, glaube ich, jetzt im Juli raus, das Appas. Mhm. Das ist auch so eine Anime-Umsetzung, quasi, indem man dann mit irgendwelchen Kerlen rumkämpft und auch Frauen auf den Arsch haut zwischendurch, aber die meiste Zeit irgendwie Leute in Helikopter reinwirft und sowas. Also das sieht so bescheuert aus, ich dachte, das muss ich haben.
Ja, da bin ich mal gespannt. Also momentan echt viel aus dieser Richtung und lass mal wieder zurück zu Senran Kagura. Also wir haben gesagt, das ist im Prinzip wie Dynasty Warriors mit der Fanservice-Komponente. Lass uns über den Fanservice einfach mal ein bisschen später sprechen. Was passiert? Ja, das ist ja nochmal ein extra Punkt. Da müssen wir auch nochmal unbedingt drüber reden, auch so im Kontext von Debatten und so weiter. Aber hier jetzt erstmal über Spiel. Also Senran Kagura ist, also Dynasty Warriors typisch, man wird auf eine Karte geworfen und das Ganze fühlt sich ein bisschen an wie so ein Sandbox-Prügler, finde ich. Also es ist immer so mein Gefühl. Man kriegt einen Haufen Gegner entgegengeschmissen. Millionen. Hunderte, ach, keine Ahnung, also ganz viel, der ganze Bildschirm ist voller Gegner und du bekommst Figuren in die Hand gestellt, dadurch, dass es jetzt so viele unterschiedliche Figuren sind, auch mit sehr vielen unterschiedlichen Fähigkeiten und du klopfst dich da durch Millionen von Feinden und der Kombometer platzt aus allen Nähten.
So ungefähr. Ja, also der größte Unterschied zu einem normalen Dynasty Warriors ist eben, dass es jetzt bei einem Dynasty Warriors mehr darum geht, meistens immer eine Basis zu erobern. Das heißt, man kloppt sich jetzt gegen die Leute, aber es geht mehr darum, bestimmte Punkte, Offiziere zu töten und Punkte zu erreichen, um so ein bisschen das Gleichgewicht auf der Karte für einen zu gewinnen. Mhm. Und bei Senran Kakura ist es mehr, töte alles, was auf dem Bildschirm ist und wenn alles tot ist, dann kommt der Boss.
Genau.
Und dann sind es entweder die Level mehr wie Arenen aufgebaut und manche gibt's auch noch ein bisschen zum Erkunden, dass da versteckte Sachen sind, Items oder diese komischen Schreine, die man kaputt machen muss, um dann zu zusätzliche Kostüme und so einen Kram zu bekommen. Aber das ist eben sehr, sehr simpel. Also es geht hauptsächlich wirklich nur darum, töte alles, was auf dem Bildschirm ist und das eben so cool wie möglich.
Genau, und da gibt's jetzt auch keine besonderen Interaktionen mit der Umgebung. Also es sind halt wirklich nur Arenen. Also die meisten Plätze sind ja sogar relativ einfach aufgebaut, ohne dass da große Hindernisse sind. Da gibt's zum Beispiel einen Strand oder irgendwie einen Hafen oder sowas. Das ist alles schon irgendwie so in Richtung Urlaubssetting. Es gibt auch so ein paar traditionelle japanische Orte, wie zum Beispiel so ein Tempel, wo irgendwelche Rituale abgehalten werden und so, aber das Ganze ist halt einfach nur, du hast viel Platz, dich zu bewegen, also du musst dir da jetzt keine Sorgen um irgendwelche Hindernisse machen oder so. Das gibt's ja durchaus manchmal bei, je nachdem, bei manchen Dynasty Warriors Spielen, also bei Aslan zum Beispiel hat man sehr viel Level-Interaktion gehabt, da musste man auch durch Nebenlevel laufen oder auch das Dragon Quest hatte auch eher so einen Levelaufbau, wo man auch wirklich durch Gänge durchgeht und so. Das, sowas gibt's bei Senran Kagura überhaupt gar nicht, also es ist halt wirklich reiner Arena-Kampf.
Genau, also das Höchstens, was es mal gibt, ist, dass jetzt wie am Strand liegt irgendwie so ein Ball rum und wenn man gegen den schlägt, dann trifft man den Gegner und ansonsten gibt's eben noch so Wandkombos, dass man sich dann eben auch an die Wand springt und von der Wand eben noch sich wieder abdrücken kann, um jetzt eine besondere Attacke zu starten.
Genau, das ist so ziemlich, glaube ich, auch die einzige Level-Interaktion, die mir jetzt einfällt, bis auf Items natürlich, die da so rumliegen, ja. Aber ansonsten spielt das keine Rolle so. Aber, und deswegen ist der Fokus eigentlich komplett auf dem Kampfsystem und das ist die größte Überraschung an Senran Kagura. Das Kampfsystem ist richtig geil, weil auf der einen Seite ist es sehr, sehr zugänglich, weil man kann im Prinzip auch, wenn man möchte, sehr Button-Masher-mäßig spielen irgendwie und einfach nur drauf kloppen. Im Prinzip eigentlich sehr ähnlich wie bei Dynasty Warriors. Also man kann mit diesem Spiel Spaß haben, auch wenn man so ein bisschen unbegabt ist für solche Spiele. Also man nimmt das Pad in die Hand, man kriegt so grundlegende Schläge und Tritte zugeteilt, schwer, einfach und so weiter. Und man kann wirklich einfach draufkloppen und irgendwas auf dem Bildschirm passiert. Und man kommt da auf eine gewisse Weise auch irgendwo weit. Aber den wirklichen Reiz entfaltet das Spiel erst, wenn man verstanden hat, wie diese einzelnen Figuren funktionieren. Und das ist das Coole. Also wir haben ja am Anfang gesagt, sehr zu leidtragende Handlungen sind drei, werden ständig neue Charaktere eingeführt. Für Spiel ist das aber gut, weil du nämlich fast alle diese Charaktere auch selber spielen kannst und bei jeder von denen auch wirklich eine eigene Art und Weise hat zu kämpfen. Und die fühlen sich auch alle komplett unterschiedlich an.
Ja, also das war wirklich, ich habe am Anfang auch überhaupt nicht mehr mitgekriegt, okay, wer ist jetzt wer, aber ich glaube, so die ersten 2-3 Stunden meiner Spielzeit habe ich keinen einzigen Charakter doppelt gespielt. Also genau. wenn man die Story durchgeht, kriegt man eben pro Kapitel, pro Mission eine Figur vorgesetzt, die man eben übernimmt. Mhm. Manchmal ist dann auch noch eine zweite dabei, die man dann für Teamattacken nutzen kann. Aber es gibt so, jeder, wie du schon sagtest, jeder spielt sich komplett anders. Es gibt Charaktere, die sind eben wirklich sehr, sehr flink auf den Füßen und führen sogar Attacken aus, wenn man jetzt ein Dash-Manöver macht. Es gibt ich bin mit Namen immer so total schlecht. Ja. Also es gibt eine Schwertkämpferin, die immer so aussieht wie diese Offizierstuse aus Killer Kill, erinnert mich immer daran. Mhm. Und jedes Mal, wenn man mit ihr einen Dash in einer Combo ausführt, dann zieht sich noch so ein quasi so ein Schwertblitz hinterher und alle werden auch mal getroffen. Oder es gibt eine, die so zwei Wasserpistolen hat und die schlittert dann immer auf den Knien und dreht sich dabei und schießt auf alles, so Devil May Cry Bayonetta-Style.
Ja, ja.
Dann hast du eben welche, die wirklich langsamer sind, die großen Hammer haben oder große Schwerter. Und eine kämpft mit einem Regenschirm, eine andere holt Gatling-Guns aus ihrem Rock hervor. Die eine hat einen Roboter, an den sie sich greifen kann zum Fliegen. Die andere wirft mit Spielzeug und Pfannen. Also es ist wirklich total absurd und abgedreht einfach. Nur es gibt noch eine, die hat so fette Mech-Fäuste, mit denen sie dann auch so einen Düsenantrieb hinten aktivieren kann. Also es macht einfach nur richtig, richtig Spaß, diese ganzen Kombos auszuprobieren und dieses Kanonenfutter quasi der Gegner vor sich zu verprügeln.
Und das ist so großartig irgendwie. Und das, was sind Figuren so an Charakter in diesen ganzen Zwischensequenzen und in Dialogen halt irgendwie so fehlt oder was nicht so gut rüberkommt, weil es einfach auch schlecht geschrieben ist irgendwie, das macht das Ganze im Spiel dann wett. Also man hat wirklich das Gefühl, diese ganzen Animationen und diese ganzen Kombos und all das, was zu dieser grafischen Gestaltung auch dazugehört, dass sie so verschiedene Gadgets und so weiter haben, das trägt wirklich dazu bei, dass diese Figuren auf dem Schlachtfeld plötzlich einen Charakter bekommen, den sie in den Zwischensequenzen ja nie erreichen. Also jeder hat ja wirklich auch durch seinen Kampfstil nicht nur eine eigene Art, sich zu bewegen und eine ganz eigene Körpersprache, sondern eben halt auch so bestimmte Vorlieben. Also auch was den Kampfstil betrifft. Einige sind sehr offensiv, die anderen sind so close and personal irgendwie. Und das funktioniert irgendwie in dem Zusammenhang total gut. Was ich noch sagen wollte, meine Lieblingsfigur ist die mit den Taiko-Trommeln-Sticks.
Die ist super.
Die ist super. Die auf alles schlägt wie Taiko-Trommeln. Und es gibt da auch irgendwie einen Angriff, da ich weiß nicht, wie man das sagen soll, aber es dann entsteht, also dann manifestiert sich vor ihr quasi auch wirklich so eine Art Feldtrommel und dann schlägt sie dann einen bestimmten Rhythmus drauf und diese Wellen, diese Soundwellen, die brätseln dann einfach alle Gegner weg. Und so, und das ganze Spiel ist voll mit solchem Zeug. Es gibt irgendwie auch diese, die mit den Wasserpistolen, da gibt's ja irgendwie eine, die kann dann aus ihrer Wasserpistole, die geformt ist wie so ein kleiner Delfin, aus der wird dann plötzlich so ein riesiger Delfin und dann schießt die, schießt dieser Delfin so einen riesigen Wasserstrahl, als wäre das, als wäre sie ein Feuerlöscher. So, also es ist abgefahren.
Ja, ja. Es ist auch bei den Bewegungen teilweise drin. Ja, es gibt eine, die hat so Eissachen, die kann dann auf dem Boden rumschlittern. Also ist dann wirklich, als würde sie gerade so Eis laufen. Es gibt eine, die eben so dieses verspieltere kleine Mädchen ist, was eben auch dieses mit so Spielzeug wirft, genau, und sowas. Ja. Und die hopst dann immer beim, wenn sie vor Gegnern eben, also wenn du einfach nur rumläufst, dann hoppst die wirklich immer so dabei, so eine Frohnatur. Und es ist, also du hast so einen Punkt angesprochen, der, wie ich finde, das ist etwas, was vor allem bei japanischen Spielen irgendwie viel mehr vorkommt, dass eben Charaktere durch ihre, ich hatte das ja gerade erst in dem Doom-Video, was ja ein sehr positives Beispiel für ein westliches Spiel war, dass Japaner das viel mehr irgendwie so intrinsisch einfach drauf haben,
genau,
die Persönlichkeiten von Charakteren durch das Kampfsystem darzustellen. Das ist zum Beispiel die Yakuza-Serie macht das wunderbar, einfach nur, dass man,
fantastisch, ja.
Dass man, wenn man jetzt zum Beispiel das aktuelle Kampfsystem vom Fünfer, von dem Hauptcharakter Kazuma Kiryu eben vergleicht mit wie er im Prequel Zero dargestellt wird, wo ja fast 20 Jahre Unterschied sind zwischen den Charakteren. Mhm. Und im Zero ist er dann wirklich, springt auf Gegner los, ohne Rücksicht auf seinen Körper zu nehmen. Also Hauptsache auf die Fresse dem Gegner geben, ohne, ist jetzt egal, wie er dann landet. Dann macht er eben mal kurz eine halbe Rolle und landet auf dem Rücken auf dem Asphalt. Und sowas ist eben auch in Senran Kagura unfassbar gut umgesetzt. Einfach nur, dass man ein richtiges, wie du schon sagtest, so ein Gefühl einfach für ihre Persönlichkeiten gibt, auch wenn sie jetzt nicht komplex oder sonst was sind. Aber das unterstützt das Ganze einfach nur hervorragend.
Ja, ja. Das fließt halt wirklich so mit in dieses Charakterdesign ein. Und da wünscht man sich eigentlich schon fast, dass die Handlung auch ein bisschen mehr Sinn ergeben würde. Dass das Ganze irgendwie auch dort irgendwie Früchte trägt. Aber was das Kampfsystem betrifft, man kann die auch dadurch wunderbar auseinanderhalten. Und es spielt sich halt auch so. Also die Steuerung ist, wie gesagt, sehr einfach, aber man merkt auch pro Figur, je nachdem, was die tragen und was die tun, dass man halt auch einen ganz anderen Flow dann jeweils einsetzen muss. Also zum Beispiel gibt's eine Figur mit einem sehr großen, riesigen Schwert und dieses Schwert muss erstmal schwingen. Das muss erstmal diese ganze Schwingbewegung auseinandersetzen und das fühlt sich dann zum Beispiel ganz anders an als diese Figur mit den Taiko-Trommeln, wo du wirklich links, rechts immer draufschlagen kannst und hast dann so einen Trommelrhythmus wirklich. Und das reflektiert sich wirklich im Spiel. Das ist das Geile eigentlich. Also man hat nicht das Gefühl, also es gibt so ein paar Dynasty Warriors-Spiele zum Beispiel, wo du mal schon ein bisschen das Gefühl hast, dass viele Figuren sich sehr ähnlich spielen. Aber bei Senran Kagura hast du wirklich das Gefühl, jede Figur hat auch andere Anforderungen an die Steuerung und ist auch auf eine andere Art und Weise zugänglich. Und deswegen ist das Spiel auch viel näher an einem klassischen Prügelspiel eigentlich dran, als an so einem Dynasty Warriors oder so einem Brawler, weil diese Figuren in dieser Hinsicht mehr Aufmerksamkeit bekommen haben.
Ja, das ist, also bei Dynasty Warriors haben sie es auch später so gemacht. Das ist ja, an sich basierte das ja nur auf dem
2D-Prügelspiel, ne?
Ja, also auf der hier die, wie heißt noch das Buch, die drei Königreiche.
Ach
das,
ja.
Das basiert ja wirklich auf geschichtlichen Begebenheiten, so halbwegs.
Liegt mir auch auf der Zunge, ja.
Und das sind normalerweise eben diese drei Nationen, die gegeneinander gekämpft haben. Mhm. Und irgendwann haben sie sich einfach noch eine vierte hinzuerfunden, die dafür genutzt wird, einfach komplett Banane zu gehen. Also es gibt einen, der ist irgendwie, ich weiß auch nicht, der ist irgendwie todkrank und der benutzt dann seine Krankheit, um Gegner zu infizieren. Oh. Es gibt einen Vampir dabei. Es gibt jemanden, der surft auf Gegnern wie in der, wenn Leute noch das fantastische Opening von Devil May Cry 3 kennen, wo Dante dann auf dem Gegner so rumsurft. Der hat dann so eine Attacke, der surft auf den Gegnern rum. Und wenn man diese Gruppierung kennt, dann kann man sich ungefähr so vorstellen, wie eben Senran Kagura mit ihren Figuren umgeht. Also einfach nur, okay, ich habe jetzt irgendwas Interessantes, das muss ich jetzt umsetzen und wie kann ich das so übertrieben wie möglich und einfach spaßig für den Spieler nur darstellen und auch immer diese Steigerung, dass wenn man eine normale Combo macht, dann sind es halt nur so ein paar Schläge und je komplexer die Angriffe dann werden, desto visuell eindrucksvoller wird das. Mhm. Also das Spiel belohnt einen damit, dass die schwieriger auszuführenden Manöver eben wesentlich spektakulärer noch aussehen und sich dementsprechend auch noch wesentlich besser anfühlen selber.
Ja, was wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, sind ja natürlich auch die Verwandlungen. Das gehört zu einem Spiel einfach mit dazu. Und Und wenn wir mal ganz kurz Dynasty Royals als Beispiel oder ähnliche Spiele nehmen, dann sind die Verwandlung halt immer so ein bisschen inszeniert wie bei, Power Rangers oder so. Der Hintergrund wird dann so ein bisschen blurry und die Figuren posieren ein bisschen und dann kommt eine riesen Schockwelle. Da wir hier bei Zenran Kagura aber tatsächlich in so einen Fanservice-Bereich vorgehen, muss man sich vorstellen, dass die Verwandlung im Prinzip so Ähnlichkeiten mit Sailor Moon ein bisschen haben, dass die Kostüme wechseln und so. Und aber das Ganze kriegt dann nochmal so einen kleinen neckischen Touch.
Also man muss sich das wirklich vorstellen. Also denkt man bei Sailor Moon, ohne das, weil da sind die Körpersilhouetten ja dann durch so einen Regenbogenschimmer.
Genau.
So verdeckt gleich. Und den muss man sich einfach nur wegdenken.
Ja, so ähnlich ist, aber wobei sie ja bei, also es ist ja immer der Reiz von solchen Verwandlungen. Die sind ja zum Großteil, die waren ja schon immer sehr erotisch an vielen Stellen und das war ja auch schon bei Sailor Moon so, dass die Kamera dann immer so über den Körper fährt währenddessen und dann rotieren die Charaktere meistens. Übrigens auch die Kerle, also auch, das ist jetzt nicht nur bei Frauen exklusiv. Und immer wenn dann so der Hüftbereich zum Beispiel gerade sich so zur Kamera zudrehen möchte, kommt so wusch der Regenbogen so durchgeflogen, damit man doch nichts sehen kann, so, oder? Ein bisschen wie bei Austin Powers 2, die Anfangsszene, wo er nackt läuft und immer Sachen so ins Bild kommen und so. Und so ähnlich haben sie es eigentlich bei Zenran Kagura auch gemacht. Also es ist immer so, gerade so, dass man kurz davor ist, irgendwelche brisanten Details zu sehen und die Kamera. Und das Beste ist, wie sie diese, ich weiß nicht, Shinobi-Schriftrollen hervorzaubern, das ist das Highlight. Also die haben alle so eine, irgendwie gibt's da, also ich glaube in Zenran Kagura in dieser Welt geht's darum, dass jeder so eine Schriftrolle bekommt und dass da sind irgendwie die, keine Ahnung, Fähigkeiten, weiß ich nicht drin, aber in den Verwandlungen zaubern sie diese immer hervor und das sind manchmal so harmlose Stellen wie unter den Achseln oder andere Sachen, aber manchmal kommen die auch einfach zwischen den Brüsten hervor oder aus dem Hüftbereich, aus dem Schritt. Und man fragt sich, wo haben sie denn diese Schriftrollen bisher versteckt? Aber es ist großartig gemacht, weil das Ganze so, das kommt, bei jeder Figur sieht das irgendwie auch immer komplett anders aus. Und man lacht einfach nur, man denkt einfach so, das ist so absurd. Wo kommen diese Schriftrollen her? Es ist großartig.
Also ich finde das einfach ganz großartig, weil man so merkt, also die Entwickler müssen einfach wissen, wie bescheuert das Ganze aussieht. Und auch wie die weil die Charaktere gucken dann dabei auch nicht irgendwie so als was, das gibt's ja öfters bei solchen Verwandlungen, dass dann die Frauen dann extra noch so, ja, quasi irgendwie so aufgegeilt irgendwie in die Kamera gucken. Und da ist es mir einfach so, die haben Spaß dabei, also das ist einfach nur so ganz verspielt, kommt das da eben raus und dann okay, jetzt Verwandlung und dann zoomt die Kamera eben noch mal teilweise eben auf die Brüste und die wackeln dann eben auch, also ich weiß wirklich nicht, wie man's ernst nehmen kann. Also ich kann es natürlich verstehen, wenn das Leute komplett abschreckt. Also meine Freundin zum Beispiel, die könnte sich das auch nicht länger als 5 Sekunden ansehen. Dann rennt die, dann geht die einfach augenrollend aus dem Zimmer raus und denkt sich nur, oh Gott.
Aber das ist halt das Schöne an Zenran Kagura ist, das ist der Umgang mit der Sache. Und da kommen wir jetzt, glaube ich, an einen ganz wichtigen Punkt, der sehr vielen Zuhörern wahrscheinlich jetzt auch schon den ganzen Tag dazu gebrennt. Wichtig bei Zenran Kagura, also das erste ist, diese ganzen Verwandlungen sind deshalb witzig, weil diese Figuren das anscheinend auch als Fälle relativ normal sind. Das ist nicht irgendwie, das ist das Absurde an dieser ganzen Verwandlung. Das ist in dieser Welt anscheinend üblich, dass wenn sowas passiert, dann keiner wundert sich, was da eigentlich abgeht. Aber das Besondere ist, und das ist ein großer Unterschied zu vielen, vielen anderen Spielen. Erstens, die Darstellung in Zenran Kagura ist eine sehr offene Darstellung. Das heißt, die suchen sich keine blöden Gründe dafür aus, warum das Fanservice ist und warum diese ganzen erotischen Darstellungen da sind, sondern das Spiel ist, was es ist. Ab der ersten Sekunde. Es gibt so andere Titel, die sich dumme Erklärungen dafür ausdenken, warum solche Darstellungen in diesem Spiel drin sind und warum vor allen Dingen die so hervorstechen. Vielleicht ein gutes Beispiel ist wahrscheinlich, was gab's da letztens? Metal Gear Solid?
Ja, Metal Gear Solid hatte ich auch in dem Video extra noch so einen kleinen Seitenhieb drauf gehabt.
Also gut, lass uns mal ganz kurz bei Metal Gear Solid bleiben. Metal Gear Solid ist ein wirklich schlimmes, schlimmes Beispiel, weil da gibt's ja diese Figur mit, wie heißt die?
Quiet.
Quiet, ne? Also genau. Genau. Diese Scharfschützin, die durch die Gegend springt. Und als ich erfahren habe, warum die in diesem Spiel so rumläuft, wie sie rumläuft, habe ich aufgehört zu spielen. Ich fand's grausig, weil das war wirklich eine Beleidigung an alle Leute, die irgendwie Opfer von sexuellem Missbrauch waren. Da habe ich echt gedacht, seid ihr bescheuert? Warum? Also ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, ich will das nicht spoilern für die Leute, die es noch spielen wollen. Vielleicht stört euch das auch nicht, aber ich habe da wirklich gesessen und gedacht, das ist so dumm und so beleidigend und so schlecht gemacht, dass man sich fragt, ob die Leute noch sauber ticken. Und Sowas hat Zenran Kagura überhaupt nicht. Zenran Kagura ist von Anfang an einfach das Spiel, wie es ist, und das macht mit dieser Darstellung, geht ganz offen damit um. Und das ist schon mal ein großes Plus.
Ja, es ist ungefähr so, wie quasi auch Vanillaware mit ihren Titeln umgeht. Genau. Also es gibt ja diesen großartigen Comic, wo dann auch so Kojima irgendwie gezeigt wird, ja, sie atmet durch ihre Haut, und dann bei Cortana, bei Halo war es ja genau dasselbe. Und so, ja, sie macht das, um ihre Gegner abzulenken und irgendwie bla. Und dann siehst du einfach unten nur diesen, ich glaube, George Kamitani heißt der, also ja, der Präsident und auch der Art Director von den Vanillaware-Spielen. Und einfach nur so, I just like big tits.
Ja.
Und das war's.
Und das ist auch ganz wichtig. Halo ist ein gutes Beispiel. Das Interview habe ich auch gesehen. Und dann die haben einfach in den Livestream, glaube ich, gefragt im Chat, ne, warum sieht Cortana eigentlich immer so aus, wie sie aussieht, so halb nackt. Und es macht ja keinen Sinn, für eine Computerfigur so auszusehen. Und der
vor allem für eine Computer-KI.
Das ist ja absurd. Und dann gibt's zwei Möglichkeiten, wie du da antwortest. Entweder du sagst, okay, wir haben das gemacht, weil wir wollten einfach eine sexy Frau da drin haben und wir wollten damit halt eine bestimmte Zielgruppe ansprechen. Und dann sagt niemand was. Dann ist es halt eine Geschmackfrage. Und dann kann man darüber diskutieren, ob das sinnvoll ist oder nicht. Aber sich dann hanebüchende Gründe dafür ausdenken, warum das so ist, damit das ja irgendwie gerechtfertigt ist, ist einfach dumm. Und braucht es nicht. Dann lieber ehrlich sein und sagen, haben wir gemacht, weil, keine Ahnung, Grund X, oder einfach, weil wir das wollten oder weil wir das mögen oder weiß ich nicht. Und dann kann man von dort aus weiter diskutieren, auch im Fall von Zenran Kagura. Aber diese hanebüchenen Gründe gibt's bei Zenran Kagura nicht, und Metal Gear Solid und Halo, und da gibt's sicherlich noch 10.000 andere Figuren, ja, die uns jetzt gerade nicht einfallen, aber unzählige Beispiele, wo du denkst, alle Menschen in dieser Spielwelt sind vernünftig angezogen, tragen vernünftige Rüstungsgegenstände, wie diese typischen Rollenspiele, die es ganz viele gibt. Alle haben super geile Rüstungen und sind gut gewappnet für den Kampf. Nur ausgerechnet diese und jene Frauenfiguren haben nichts an. Warum? Und das ist halt einfach ein scheinheiliger, blöder Grund. Und Zenran Kagura setzt sich halt allein schon deshalb drüber hinweg. Wir brauchen das nicht. Das ist einfach, die ganze Welt besteht aus diesen Fanservice-Figuren, und das ist schon mal ein Riesenplus.
Das fand ich halt auch wirklich großartig daran. Also das ist, wie gesagt, ich bin persönlich jetzt nicht so der Freund davon oder der das jetzt sagt, ich muss das jetzt, oder das macht das Spiel für mich besser. Aber ich habe mich eben überhaupt nicht daran gestört. Einfach weil ich gemerkt habe, okay, die machen das, weil sie halt Spaß daran haben, und gehen damit offen um. Und auf der anderen Seite ist es eben auch so dermaßen übertrieben. Also, oder auch jetzt bei Sachen wie Hyperdimension Neptunia. Ja. Wenn da sowas aufkommt, da denke ich mir auch immer nur, das komplette Spiel ist einfach nur sinnlos aufgebaut und ist eine Parodie auf alles Mögliche. Und wenn dann sowas auftaucht, dann nehmen die Charaktere das eben auch so, ja, Nonsens wahr.
Und dann ist ja auch die Frage, dann, was der nächste Punkt ist und was bei Zenran Kagura einfach auch keine Rolle spielt, ist ja auch die Frage der Rollenverteilung. Weil oft haben, also wenn es um Sexualität geht, es gibt auch sehr viele Spiele, gerade auch aus dem Anime-Bereich, die da sehr schlecht mit umgehen, wo wirklich sexuelle Unterdrückung dargestellt wird. Vielleicht kennst du das eine Spiel, da habe ich mich sehr drüber aufgeregt, von Mr. America. Criminal Girls heißt das, glaube ich.
Criminal Girls?
Ja.
Wo jetzt der zweite rausgekommen und zensiert wurde, jetzt glaube ich wieder.
Genau, da kommt jetzt auch der zweite raus. Das war wirklich ein Spiel, da ging es ja darum, dass du einen männlichen Protagonisten spielst, der eine Gruppe von Frauen bei sich hat, und die kann er nur aufleveln, indem er sie auspeitscht. Und dann denke ich mir, nein, wirklich nicht. Also da geht's ja auch schon um Rollenstrukturen. Da ist es nicht die reine Darstellung, sondern da geht's ja wirklich um Unterdrückung. Und das spielt bei Zenran Kagura keine Rolle, weil diese ganze Welt besteht sowieso nur aus Frauen. Also sowieso keine Kerle drin vor. Und selbst wenn, die sind alle immer in so einer höheren Position. Das sind halt alles Kämpfer. Da gibt's dieses Thema überhaupt gar nicht. Diese ganze Rollenstruktur, die fällt im Prinzip da komplett raus und wird gar nicht erst thematisiert. Und du hast auch nie irgendwie in diesem Spiel irgendeine Art der Darstellung von Unterdrückung oder irgendeine Art von großer Pein oder so, die da dargestellt wird. Also in diese Ecke geht Zenran Kagura nicht. Das ganze Spiel ist frivol, das ganze Spiel ist neckisch und in vielerlei Hinsicht unglaublich frech, aber es geht nie in so eine Region vor, wo du wirklich denken musst, okay, das wird jetzt groß und problematisch.
Nee, also du hast ja, also wie du auch meintest, das ist, ich glaube, die einzige Person, die über ihnen steht, ist eben dann die Großmeisterin, diese
Oma,
diese Oma, die dann sich auch halt irgendwie in eine jüngere Version verwandeln kann oder so. Und die hat vor allem in ihrer jüngeren Version hat die mich einfach, das kam so vor, als wäre jetzt Bayonetta auf einmal in dem Spiel gewesen.
Ja.
Und hätte irgendwie so ihre also so würde ich mir das vorstellen, wenn Bayonetta irgendwie eine Hexenschule führen würde und ihre Schülerin unterrichtet oder so. So hätte ich mir das genauso vorgestellt.
Ja, aber so stelle ich mir das halt auch. Aber Bayonetta ist vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel. Also es geht durchaus in ähnlicher Richtung. Die sind alle, Bayonetta ist ja auch ihrer sexuellen Außenwirkung total gewahr und spielt damit und arbeitet ja auch tatsächlich damit. Das ist Teil ihrer Körpersprache und Teil ihrer Persönlichkeit. Und deswegen war es für mich persönlich auch nie ein Problem bei Bayonetta, weil das irgendwie, weil das fantastisch ist. Sie haben es mit in diesen ganzen Charakter mit einfließen lassen, mit diesem ganzen Kampfstil. Sie hat halt auch immer so Bewegungen mit dabei, die auch ein bisschen an Lapdance-Moves oder so erinnern. Und das ist okay und das ist gut. Und dann kommt man wirklich in einen Punkt, wo es tatsächlich eine Geschmacksfrage ist. Und da geht auch bei Senran Kagura, das muss dann jeder selber entscheiden. Also ja. Ob man mit dieser Fanservice-Darstellung halt irgendwie klarkommt, ob das okay ist, ob man das selber mit sich vereinbaren kann, weil es gibt auch ganz viele Leute, die das natürlich auch ultra peinlich finden. Und es ist wohl in Ordnung. Also es ist, da will man niemandem seinen Geschmack irgendwie vorschreiben.
Muss also das wissen. Das ist auch, glaube ich, das ist auch etwas, wo ich jetzt das ungerne irgendwie im Zug oder im Bus spielen würde. Oder ich, okay. Ich hatte das auch, weil viel meiner Handheldzeit nutze ich eben, dass wenn ich trainieren bin, irgendwie auf dem Fahrrad sitze. Und dann kann ich halt währenddessen noch was machen, lese was oder eben nimm mal mein Handheld mit. Und ich hatte einmal dieses, was war das auch von NIS America, dieses Dungeon Travelers 2 ausprobiert, weil ich durch Persona Q vor 2 Jahren jetzt mittlerweile halt in diese ganze Atrian Odyssey und Dungeon Crawler Sachen so reingeführt wurde. Mhm. Und dann hat mir eben gesagt, ja, das ist total gut, holst du das mal, hat mir das geholt. Und dann kommt einfach, ohne dass man darauf vorbereitet wird, kommt auf einmal so ein Panty-Shot oder der Gegner ist eben ein Mädchenmonster, was dann eben so die Brüste rausdrückt und sonst was. Und ich sitze dann da und guck dann schnell hinter mich und denke, hoffentlich ist jetzt niemand hinter mir auf dem Fahrrad und sieht das oder so dann.
Ja, okay, vielleicht sollte man, also es ist ja zum Glück ein Heimkonsolenspiel, vielleicht sollte man einfach darauf achten, dass man das in einem Umfeld spielt, wo die Leute auch verstehen, warum du das spielst. Aber selbst wenn, ist es ja egal. Also es gibt ja auch Leute, die vielleicht stehen auch Leute drauf irgendwie. Also ich persönlich finde die Darstellung jetzt nicht besonders erotisch, was an dem Figurendesign liegt. Ich finde, die sehen einfach alles zu comic-mäßig aus und es ist einfach zu sehr Comedy. Aber mein Gott, wenn da jemand drauf steht, dann ist das halt so, ist in Ordnung.
Ja, habe ich auch, also das habe ich auch in so einem Video dargestellt. Das ist eben, wenn jemand das als quasi alternatives Mittel nutzen will, dann soll er das tun. Ist doch vollkommen egal, wenn halt wirklich jemand drauf steht, das sind dann für die Leute ist ja auch wahrscheinlich die Manga und die Anime-Serie dann noch extra dazu gemacht. Es gibt ja auch Leute, die dann so, ja, ich weiß nicht, so Fanservice, so sich halb in diese Charaktere eben auch irgendwie verknallen und dann haben alle ihren Liebling und so. Mhm. Soll jeder damit machen, was er will, weil ansonsten ist es eben komplett inoffensive, wie ich finde. Also da finde ich jetzt, das wäre jetzt wirklich das falsche Spiel und die falsche Serie, da jetzt irgendwas groß gegen aufwerfen zu müssen.
Ja, es ist ja auch, ich meine, es ist, ich glaube, war das nicht so auch sehr ähnlich bei Dead or Alive, dass die Leute sich da auch einfach komplett aufgeregt haben und das Einzige, was in diesem Spiel passiert, ist Strand?
Ja, also
und man sitzt da und denkt, ja, okay. Und selbst die USK, die haben ja die anderen, also der dritte Teil ist ja hier nicht rausgekommen, aber die ersten beiden sind ja auch ab 12, weil in diesem Spiel einfach nichts passiert.
Ja, ich glaube, Senran Kagura ist auch ab 16.
Ab 16, ja.
Ab 16, glaube ich, auch. Und das Einzige, also ich glaube, komplett nackt gibt's eben nicht, weil eben das auch in Japan Probleme geben würde. Das heißt, wenn es Nippel zu sehen geben sollte, sind entweder so Pflaster drauf oder ist es eben wirklich einfach so ein grelles Licht erscheint dann auf den Nippeln und im Schrittbereich. Ja,
ja. Das ist so ähnlich wie bei dem Spiel, was ich vorletztes Jahr mit besprochen habe. Das heißt, wo man die Leute entkleiden muss. Um die zu
Akibas
Trip. Ja, genau, Akibas Trip irgendwie.
Wo jetzt ein neues Spiel angekündigt wurde, wo ich schon sehr drauf gespannt bin.
Echt? Wie geil.
Ja, die hatten, glaube ich, dieses also ich weiß nicht genau, wie im Verhältnis ist, aber es soll zum selben Franchise gehören, glaube ich.
Ah, fantastisch.
Akibas Beat oder so.
Ich habe die PS4-Version gespielt, fand das fantastisch. Ich fand das richtig gut.
Ich hab's mir, das war wirklich, wenn wir jetzt den vollen Kreis gehen wollen. Mhm. Ich habe mir das nämlich erst geholt, als ich euren Insert Moin Podcast dazu gehört habe letztes Jahr. Und das war dann so, okay, also wenn die das schon sagen, das ist total harmlos und auch total super gemacht und geht mit dem Humor gut um. Und dann habe ich mir das echt Gebrauch gekauft und fand es halt auch total einfach nur vom durchgedrehten Humor her super. Also
ja, hat auch erstaunlich gute Charaktere und die machen auch wirklich was damit irgendwie und das fand ich wirklich, da kommt ein neuer Teil, cool. Jetzt bin ich ein bisschen aus dem Konzept, aber es ist super. Freue ich mich sehr. Ja gut, auf jeden Fall, aber ich glaube, wir beide sind uns da einig. Also wir finden, jeder soll machen, was er daraus möchte. Ich würde niemanden zum Vorwurf machen, wenn er drauf steht oder wenn er es irgendwie stimulierend findet, Zenran Cargo Rider.
Also ich finde das fände ich auch falsch, Leuten sowas generell vorzuwerfen, weil wenn wir, das ist ja, deswegen, ich finde es ja, man kann auf der einen Seite nicht sagen, verteufelt Leute dafür nicht, wenn sie homosexuell sind. Mhm. Und genauso wenig kann jemand was dafür, wenn er eben darauf steht.
Ja.
Und deswegen, und das tut ja auch keinem weh in dem Sinne. Und dann soll das ja auch machen. Also. Ja.
Und ich finde, also natürlich sollte man das im Zuge der zum Glück stattfindenden Sexismusdebatte auch mitdiskutieren, also drüber reden, ob dieses Spiel, ob das so in Ordnung ist, ob die Frauendarstellung okay ist in diesem Spiel. Das wird jetzt den Rahmen dieses Podcasts sprengen. Ich denke, da sollte man dann auch Leute dazu holen, die sich auch wissenschaftlich zum Beispiel damit auseinandersetzen und dann das in den Kontext setzen können. Aber ich finde das jetzt in der Koexistenz mit vielen, vielen anderen Titeln, mit so Sachen wie Life is Strange zum Beispiel oder so, finde ich es auch voll okay. Also wenn es das eine gibt, muss es das andere auch geben. Und es ist dann immer noch eine Frage, wie sie innerhalb dieser moralischen Grenzen damit umgehen. Und da finde ich Zenran Kagura im Gegensatz zu Sachen wie Metal Gear Solid, Criminal Girls und vielen, vielen anderen Spielen wirklich komplett harmlos. Obwohl das Spiel deutlich frecher, deutlich frivoler und deutlich mehr Fanservice bietet als die ganzen anderen. Das hat mich eigentlich auch am Ende am meisten erstaunt, als ich so ein bisschen drüber nachgedacht habe. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass mich das total offenst und total, weiß ich nicht. Aber es ist so ähnlich wie bei Dead or Alive. Da passiert ja überhaupt nichts. Das ist ja im Prinzip nur, es ist ein freches Spiel mit vielen nackten Figuren. Okay, Punkt.
Ich hätte auch überhaupt nichts, also die können ja von mir aus auch genau das gleiche mit Männern machen. Also ja, es gibt
warum
ja bei,
gibt's das eigentlich nicht?
Ich weiß es gar nicht. Also es gibt ja zum Beispiel, wenn man in Anime-Bereich gibt, dann hat man sowas wie Free, was ja über quasi so ein Sport-Anime über genau. Eine Schwimmermannschaft ist.
Free
und
ist
da ist eben auch sehr, sehr viel, also das ist ein sehr guter Anime, auch wenn man das jetzt rein für die Handlung guckt. Aber es gibt eben auch sehr viel Fanservice für Frauen mit dabei und ich glaube, manche nehmen das gar nicht wahr, weil Fanservice für Frauen eben, glaube ich, immer ein bisschen anders ist als für Männer. Also es ist, da muss man es immer ein bisschen anders angehen. Das ist ja genauso der riesige Markt mit diesen ganzen Erotik-Novels oder so. Das ist ja auch alles super. Es soll halt für beide was da sein.
Also Free, ich habe 2 Folgen oder so gesehen, irgendwie auf Crunchyroll oder so. Und ich fand die Serie, was ich gesehen habe, richtig gut.
Also das ist auch eine guter Sports-Anime, also wirklich.
Da geht es um Mädchen, die macht irgendwie so einen Sommerjob in einem Schwimmbad und zufälligerweise trainiert dort ein super krasser Schwimmerverein, der nur aus Männern besteht und die haben alle Adonis-Körper.
Ja, und da hat man dann eben anstatt den ganzen Booty und irgendwie Boobshots, hat man eben die ganze Zeit immer die Zeitlupenshots von den glänzenden Sixpacks von den Männern.
Ja, aber es ist auch wirklich, also ich kann mir vorstellen, dass es für Frauen sehr ansprechend in Szene gesetzt ist. Und das ist okay, das soll es geben. Ich glaube, die Kritik bei Dead or Alive hätten sie auch sehr schnell aus dem Weg gehen können, wenn sie die männlichen Figuren aus der Dead or Alive-Serie auch irgendwie noch mit eingebracht hätten. Ist mir gerade so eingefallen. Also klar, das ist jetzt für Leute, die auf Frauen stehen, gemacht, weil da jetzt nur die Frauen die Stars sind. Aber stell dir mal vor, man könnte sich das genauso auch, man könnte im Optionsmenü einstellen, okay, ich stehe auf Männer und dann sind nur die Kerle drin.
Ja, oder man hat für Leute, die eben beides mögen, beides gleichzeitig
oder drin. Oder beides gleichzeitig.
Also, das
wäre eigentlich auch mal, damit würde man, glaube ich, auch sehr viel Kritik dann auch rausnehmen, weil dann würde man einfach alle Geschmäcker abdecken.
Ja. Oder zumindest würde es den Dialog vielleicht nochmal in eine andere Richtung
bringen. Oder in eine andere Richtung bringen, ja. Also dann ist es halt natürlich nach wie vor ein Spiel, was jetzt nur auf den erotischen Aspekt irgendwie abzieht und so, aber dann hätte man auch zumindest die Kerle noch mit drin und würde dann alle irgendwie mit abdecken, weil, also ich denke mir, die würden sich auch gut eignen. Die sind ja auch alle sehr, sehr fesch und gut gebaut und so. Die würden da super in dieses Strandsetting irgendwie reinpassen und mit der ganzen Technik Schweißperlen, die auf Sixpacks abprallen. Ja, warum nicht? Also warum, das fände ich mal interessant. Es ist nur die Frage, warum sie es nicht machen. Also es ist eher die Frage, warum. Wahrscheinlich ist der Aufwand sehr gering, weil die Charaktermodelle haben sie ja sowieso schon durch die Prügelspiele. Wieso machen sie es nicht? Weil sich das in Japan wahrscheinlich nicht so gut verkauft oder generell in
der Welt, ne? Das ist die Frage. Wenn man es ja nicht macht, dann weiß man es ja nicht, weil es gibt ja zum Beispiel genügend Visual Novels, gibt's ja auch für Frauen.
Ja.
Wo dann eben auch mit Sexszenen noch so abgebildet sind und alles, und die sich sehr ähnlich zu den Visual Novels für Männern verhalten. Aber diese mehr so Fanservice-Sachen bei Spielen fällt mir jetzt wirklich kein einziger Titel ein, wo man sage, das ist eben so ein Fanservice-Spiel nur für Frauen. oder eher für Frauen?
Oder vielleicht ticken ein Großteil der Frauen ein bisschen anders, was das betrifft. Das kann ich mir auch vorstellen. Vielleicht sind Männer einfacher zu, also insgesamt, ich will nicht alle über einen Kamm scheren, aber so in so der Average-Teil oder vielleicht der Durchschnitt ist vielleicht ein bisschen, ist mit so einer Darstellung wie bei General Kagura oder bei Dead or Alive einfach einfacher zu beeindrucken. Irgendwie als wenn man das einfach mit gegen Männer austauscht. Irgendwie. Vielleicht muss man da was anderes tun, vielleicht irgendwie auch ein romantisches Setting irgendwie schaffen. Vielleicht reicht's einfach nicht, geile Typen an den Strand zu setzen und Volleyball spielen zu lassen. Ich weiß es nicht. Also das ist eine interessante Frage.
Ich glaube, man muss, bei Männern reicht es, eher stumpfer dran zu gehen. Zumindest jetzt auch, also ich will da jetzt niemanden, deswegen keine Schublade, aber halt immer generell der Großteil reicht es, glaube ich, was stumpfer dran zu gehen. Man kann es ja auch sehen, wenn wir jetzt auch nicht zu sehr davon abschweifen, irgendwie die Werbung immer von Coke Zero und Coke Light. Und die Coke Light-Werbung, die es ja auch dann letztens mit James Franco gab, die waren ja, das ist sowas, wenn es sowas für mit einer Frau für Männer gäbe, wird das nicht so funktionieren. Mhm. Aber für Frauen hat's ja, ist es anscheinend ja super angekommen, dieses, ich habe die halt nie gesehen, weil das Targeting von denen so gut funktioniert hat, dass ich persönlich immer nur Coke Zero Werbung mit Manuel Neuer gekriegt habe, der sich in meine Freundin verwandelt anscheinend dann.
Ja, aber das wäre echt eine interessante Frage, warum ist das so? Also auch in diesen Spezialbereichen, in diesem Nischenbereich bei Spielen, weil ne, es ist halt eben so, dass da hauptsächlich, also gerade was Spiele betrifft, das sind ja immer nur sexy Frauen für Männerpublikum gemacht. Warum ist das nicht andersrum? Warum gibt's Free nicht als Spiel? Verstehe ich gar nicht. Würde mich echt mal interessieren.
Ich weiß es, vielleicht gibt's das ja auf irgendeinem Indie-Fest, dass es mal jemand oder eine gemacht hat. Also würde ich echt mal gerne sehen, falls es mal sowas irgendwie gibt. Oder jemand, das auch irgendwie, keine Ahnung, kann ja sein, dass es schon so etwas existiert im kleineren Indie-Bereich, also Kommentare rein, keine Ahnung.
Finde ich mal interessant. Oder vielleicht
würde ich auch mal echt gerne ansehen dann.
Oder vielleicht ist es so, dass sowas wie Dynasty Royce da schon reicht. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht reichen da auch einfach nur standhafte Kerle in geilen Rüstungen. Ich habe keine Ahnung. Also das würde mich echt interessieren. Vielleicht kann man, also wenn eine Hörerin jetzt gerade zuhört und darüber was schreiben möchte, gerne. Also wir würden da gerne zu öffnen. Weil ich kenne jetzt natürlich auch nur diese Fanservice-Sachen, die eher so Richtung auf Kerle zielen oder halt eben auf Frauen, die auf andere Frauen stehen. Insofern, keine Ahnung, kann mir nicht viel sagen.
Ich kann auch nur meine Freundin als Beispiel nehmen, die halt mehr so auf die ganzen Hauptcharaktere von Assassin's Creed.
Ah.
Das ist dann quasi
interessant.
So jetzt auch vom aktuellen, vom Syndicate, das hat er sie jetzt letztens endlich dann mal gespielt. Mhm. Da war sie auch sehr begeistert vom Hauptcharakter, weil er irgendwie so eine Verbindung aus
aber der ist ja auch mehr so mysteriös und so. Ja, genau, aber der ist ja auch mehr so ein mysteriöser Charakter, ne? So unscheinbar. Also da geht es ja auch darum, diese Figur zu dechiffrieren so ein bisschen, oder?
Ich habe selber nur ein paar Stunden reingespielt gehabt. Also da bin ich jetzt der Falsche um das.
Aber die Assassin's Creed, also generell die Assassin's Creed Charaktere, das sind ja oft immer diese Leute in so Mänteln und so. Und interessanterweise haben sie es bei den Frauenfiguren, die in Assassin's Creed vorkommen, aber immer so gemacht, dass man deren Gesichter immer sehen kann. So wahrscheinlich. Und bei den Kerlen ist es aber sowas, dass die immer so total verhüllt sind und so ein bisschen mysteriös. Und wer ist dieser Mann hinter der Maske und so. Und ich glaube, das sagt schon ein bisschen was drüber aus, auch was man vielleicht attraktiv findet und nicht irgendwie. Und so mysteriöse Männer. Wenn man mal so ein bisschen zurückdenkt, also diese ganzen Kinohits, sowas wie ist das, die Interview mit einem Vampir und sowas alles, da standen ja auch alle total auf dem mysteriösen Vampir. Ach, wie heißt das hier? Twilight zum Beispiel ist doch auch dasselbe in Grün. Der mysteriöse Teenie-Vampir, wie tickt der, was denkt der wirklich irgendwie? Man schaut ihm in die Augen und weiß nicht so richtig, was er denkt.
Ja, ich hatte irgendwie mal, da gab's eine ziemlich gute Theorie auch zu, warum von den bei Avengers war, glaube ich, der beliebteste Charakter war niemand von den Avengers selber, sondern es war Loki. Und es war und es ging halt öfter in dieses so, dass für mich verändert er sich dann und ich kann ihn verbessern, wenn ich quasi an seiner Seite wäre, dann könnte ich ihn auf die gute Seite holen.
Ja.
Oder ich könnte ihn retten. Und das war, glaube ich, so ein, also wie gesagt, das war halt nur was ich von so einer Studie gehört hatte.
Ja, aber das Avengers ist ja eigentlich ein ganz gutes Beispiel, weil ich zum Beispiel frage mich immer, was die Scarlett Johnson da macht. Also rein von der Logik meine ich jetzt, ne? Also rein sowas, was macht die da? Also die hat ja keine Superkräfte und auch, das ist so mit diesem Hawkeye, aber der kann ja wenigstens gut zählen, aber sie ist ja wirklich so völlig sinnlos neben so einem Hulk und einem Superman und einem Typ mit einem super Kampfanzug und so. Und die ist ja im Prinzip nur da, um auch wieder so ein Klischee zu erfüllen, nämlich die heiße Kämpferin im Lederanzug.
Da bin ich bei dem, da müsste ich die Comics jetzt wissen, das zu sehen, ob das jetzt richtig umgesetzt ist. Einfach nur, okay, wir müssen den Comics treu bleiben oder
genau.
Ja, aber wir müssen eine bestimmte Quote erfüllen irgendwie.
Aber irgendwie ist es ja, selbst wenn es in den Comics so wäre, ist es ja trotzdem auch wieder dieses Trope. Und das funktioniert ja auch völlig unterschiedlich irgendwie. Weil ich glaube, das Faszinierende, also zumindest für mich als Zuschauer ist, dass, also für mich sind zum Beispiel Tony Stark ist interessant, weil das ein interessanter Charakter ist und weil man den halt irgendwie, was verbirgt sich hinter diesem Metallroboter? Oder die anderen Figuren sind interessant, weil sie noch Geschichten haben. Und bei Scarlett Johansson ist es so, sie ist einfach da. Und er führt halt einfach nur irgendwie ein Rollenklischee. Und das, ich glaube, die Autoren schreiben das ja ganz bewusst in so eine Richtung. Und es scheint halt zu funktionieren. Also ziemlich viele Leute sind halt total begeistert.
Ja, ich verstehe es auch.
Bis auf Medienkritiker, die sagen jetzt natürlich so, was redet ihr da?
Ich fand sie auch, ich glaube, am interessantesten fand ich sie immer noch bei Lost in Translation. Stimmt. Eben gerade, weil sie da eben als Charakter
am tiefgründigsten
dargestellt wurde.
Das ist ja auch ein richtiger Film mit einer richtigen Handlung.
Aber er beginnt eben auch mit einem Ass-Shot von ihr.
Ja,
Der Title-Screen kommt über den Ass-Shot von ihr.
Und was hat Sofia Coppola sich dabei gedacht? Stimmt, jetzt wo du es sagst, ja. Stimmt, ja.
Aber da hat sie eben die meiste Persönlichkeit und kann man sich am besten in den Charakter hineinversetzen.
Es ist ja eigentlich auch eine gute Darstellerin, aber sie kriegt halt jetzt hauptsächlich diese großen Hollywood-Rollen, wo jetzt nicht so viel Charakter transportiert wird irgendwie. Also ich glaube,
mir tut's auch ehrlich gesagt leid, dass sie jetzt teilweise Kritiken abkriegt für jetzt Ghost in the Shell.
Ja.
Weil das, ich meine, da kann sie ja theoretisch eigentlich nichts für, wenn sie gecastet werden würde.
Ist nicht ihre Entscheidung. Also ganz, das muss man jetzt mal, wir sind jetzt völlig weit weg von dran, aber das muss man sagen, es ist nicht ihre Entscheidung, es ist die Entscheidung der Produzenten. Und die entscheiden auch, also wenn es wirklich diese Special Effects Tests gegeben hat, um sie asiatischer zu machen, dann ist das nicht ihre Entscheidung. Sie unterschreibt einen Vertrag und macht da mit. Und da kommt man auch nur schwer raus aus so einem, wenn man den einmal unterschrieben hat.
Also das ist dann auch, das sollte dann wenn die Kritik gegenüber den Studios.
Das hat wirklich nichts mit Scarlett. Die ist jetzt für diese Rolle gecastet worden, weil sie halt einen großen Marktwert hat, wie man das so schön sagt irgendwie. Also viele Leute kennen diese Schauspielerin, viele Leute können sich mit identifizieren. Deswegen macht es Sinn, einen Film, der wahrscheinlich eher geringere Chancen im Westen hat, weil im Westen kennen einfach nicht so viele Leute Ghost in the Shell, auch wenn wir beide das jetzt nicht verstehen und viele unserer Zuhörer. Aber Ghost in the Shell ist markentechnisch gesehen nichts. Das ist winzig. Das ist, kennt keine Sau. Ist einfach irgendwie, für viele ist das ein Meisterwerk. Für mich auch. Aber das ist, muss man einfach realistisch sehen. Im Vergleich zu einem Batman oder dem ganzen Marvel-Kram ist das ein Scherz. Und deswegen haben sich die Produzenten überlegt, okay, wir brauchen irgendjemanden, mit dem wir das verkaufen können. Also suchen wir mal. Und dann haben sie Scarlett Johansson gefunden, weil sie halt einfach viel wert ist und bei viele Leute, weil ihr Name einfach viel wert ist. Und das ist eine ganz rein finanzielle Entscheidung. Geht's gar nicht um künstlerische Sachen so. Und Scarlett Johansson muss dann gucken, wie sie damit klarkommt. Und das ist die Schuld der Produzenten, die ganze Scheiße mit Whitewashing und so. Damit haben die gar nichts zu tun. Das betrifft übrigens auch Gods of Egypt oder so. Der Regisseur kann natürlich sagen, ich hätte gerne Ägypter drin. Dann sagen die Produzenten, die Geldgeber nehme ich aber, ja, aber können wir nicht verkaufen. Deswegen schminkt die doch alle mal ein bisschen dunkler. So ist das.
Ich finde es übrigens lustig, wie wir jetzt auf die ganzen tiefgründigen Sachen von Selena Kakura, dass so ein Spiel das auslösen konnte.
Herzlich willkommen bei Inside Moin. Das passiert ja öfter mal. Ja. Aber lass uns nochmal versuchen, die Kurve zurückzusenden. Und dann kann wir empfehlen es mit Einschränkungen.
Genau.
Oder? Also ich glaube, das würde ich am Ende jetzt so unterstreichen. Es ist ein gutes Spiel. Es ist eigentlich sogar ein sehr gutes Spiel, wenn man auf Brawling-Spiele steht. Es steht Dynasty Warriors nichts nach. Ich finde sogar, es ist, was die Charaktere betrifft, sogar besser als Dynasty Warriors.
Das würde ich sagen auch. Das Einzige, was eben bei Dynasty Warriors eben besser ist, man hat ein bisschen mehr Progression drin. Es gibt noch viel mehr Kram zum Freischalten. Bei Senna Kagura ist es mehr die Kostüme und so, die man freischaltet. Mhm. Und man kann dann noch seinen eigenen Squad designen. Und du kannst dann wirklich bis auf den Millimeter genau irgendwie Hüte und sonst was auf diese Charaktere ziehen. Mhm. Aber jetzt vom Level-Design her oder so ist Dynasty Warriors eben schon ein bisschen ausgefeilter. Aber wenn man darauf steht und wenn man Dynasty Warriors mag, dann mag man auch dieses repetitive Grinden einfach nur. Also das ist etwas, das muss man einfach mögen. Wenn man darauf nicht steht, dann kann man mit diesen Spielen einfach generell nichts anfangen.
Man kann auch, das ist übrigens auch ein wunderbares Spiel, was man wunderbar auch in Etappen spielen kann. Also es ist ein perfektes Feierabendspiel im Prinzip.
Genau, also wirklich einfach so passend zum Feierabendbier irgendwie 1, 2, 3 Missionen machen, so eine halbe Stunde lang zum Runterkommen. Das ist echt perfekt dafür.
Ja, aber deshalb die Einschränkung, weil dieser Fanservice ist halt sehr exzessiv. Ja. Der ist sehr, sehr krass. Also es gibt ganz viele wackelnde Brüste, ganz viele Panty-Shots, ganz da bei den ganzen Schlägen, bei manchen Super-Kombos fetzt dann auch schon mal die Kleidung vom Leib. Oder es gibt so super extreme Combo-Moves, die so ins erotisch Absurde gehen. Also dass dann mal auf einer riesigen, auf einem Bananenboot geritten wird oder so. aber ich muss schon lachen, wenn ich das sage. Es ist so
absurd, ja, in Szene gesetzt. Ja. Ich hatte das ja auch, die Szene hatte ich auch extra in mein Video reingepackt und Genau dieses eine, wo man dann, wenn man eine besiegt, dann fliegt die mit ihrem Hintern eben durch so ein Plakat durch und der Hintern guckt hinten raus. Und das sieht einfach, also das ist, für mich ist es eindeutig als, also der Humor eingesetzt.
Es
übertreibt diese Sexualität und stellt sie in so ein Licht, dass es einfach absichtlich lustig machen will.
Es gibt auch eine so eine andere, also wirklich einen ganz coolen anderen, in Anführungsstrichen, Finish-Move, weil da stirbt jetzt keiner. Also generell gibt's so keine Darstellung von Blut oder sonstiger extremer Gewalt. Das ist vielleicht noch wichtig an der Stelle hervorzuheben. Es gibt auch irgendwie so einen anderen Move, da fällt die Figur auf so ein Pappschild oder sowas und der fällt dann auf ihren Körper drauf und dann sieht das so aus wie bei diesen Schürzen, wo dann so stählerne Männerkörper sind so und oben ist guckt der Kopf von ihr raus, unten die Füße, aber das Ganze dann ersetzt durch so ein maskulin richtig fettes Sixpack irgendwie. Kann man schwer beschreiben, aber es gibt ganz viele von solchen Moves. Leute werden auch irgendwie in Bäume geschleudert oder
Es gibt auch einen Move, wo sie irgendwie auf Bodypillows landen oder so, auf ihren eigenen Bodypillows.
Ja, super witzig. Also es ist, wer mit diesem Humor was anfangen kann, um dem das nicht peinlich ist, der sollte auf jeden Fall mal einen Blick riskieren. Das ist jetzt gerade, also es ist halt auch in Europa erschienen, also es ist kein Importtitel. Gibt's, glaube ich, über so einen britischen Publisher hier auch zu kaufen, kostet die regulären 40-50 €. Und wenn man auf solche Spiele steht, hat man auf jeden Fall eine Menge Spaß. Also ich denke, man kann sich damit auch eine Weile beschäftigen. Ich war überrascht.
Ich auch. Also ich bin jetzt auch, wie gesagt, ich habe die anderen jetzt in der Wunschliste mal, dass ich mal den DS und den PS Vita Teil mal ausprobiere. Und falls jetzt dann irgendwie noch neue Sachen rüberkommen werden, werde ich mir die, denke ich, dann auch auf jeden Fall nochmal ansehen.
Genau, sehr cool. Oh, so, jetzt, glaube ich, haben wir das Thema. Dann gucken wir mal. Also ich bin mir sicher, die Reihe geht weiter. Wahrscheinlich wird es in Zukunft noch mehr Senran-Kagura-Spiele geben. Ich bin gespannt, in welche Richtung das geht. Und vielleicht gibt's ja demnächst auch ein Beachvolleyball-Spiel.
Kann sein. Vielleicht kann man dann auch darin endlich mal wieder Beachvolleyball spielen.
Das ist das Absurde an Beachvolleyball, ne? Also ich kann mich noch erinnern, das erste Xbox-Spiel, Dead or Alive.
Das erste war voll gut.
Das war noch voll gut, ja, das war wirklich gut. Also kein Witz jetzt, Leute. Ihr werdet jetzt lachen, aber das erste für Xbox war wirklich ein gutes, das war eine Minispielsammlung, aber es war eine gute Minispielsammlung.
Das war so für alle, die eben kein Gamecube hatten, um Beach Spikers zu spielen. Das war die beste Alternative, die man hatte damals.
Genau, das war, also danach kam zwar Outlaw-Volleyball, was dann wieder ein bisschen besser war, aber davor gab es halt nichts anderes als Dead or Alive und niemand hatte was dagegen. Da gab's Strandschönheiten, es gab Casino, es gibt das Ganze, was man eigentlich auch kennt, aber es war ein gutes Spiel. Es war tatsächlich, es hat echt Spaß gemacht und völlig gewaltfreie Urlaubsstimmung. Das war ein perfektes Sommerspiel. Dann kam der zweite, der war schon ein bisschen schlechter. Und der dritte, ich habe den nicht gespielt, der war mir jetzt der war mir auch immer zu teuer. Da kostet irgendwie, durch den Hype kostet er irgendwie 70-80 €. Das ist mir viel zu viel für so ein Spiel. Aber was ich gehört habe, ist da ja kaum Spiel drin.
Nee, das sind nur noch diese Minispiele, die es beim Einser einfach so als kleine Side-Mission gab. Die sind beim Zweier mehr geworden und beim Dreier sind sie anscheinend jetzt der Hauptteil des Spiels.
Oh Mann. Und keine Männer. Das geht gar nicht. Ja, wenn sie die vielleicht machen sie das ja noch. Vielleicht
Männer also und Volleyball, dann kaufen den vierten auch alle.
Ja, einfach komplett alle Geschlechter abbilden und für jeden was bieten und wieder Volleyball reinpacken. Und das Wasserskispiel aus dem zweiten war cool. Das würde ich gerne als richtiges Spiel noch mit drin haben.
Stimmt, das war so, das war dann so der traurige Ersatz für kein Wave Race.
Ja.
Also Nintendo sollte unbedingt noch mal ein neues Wave Race machen.
Was ist da eigentlich los, Nintendo? Ja, vielleicht kommt ja jetzt mit der NX irgendwie ein neues Wave.
Das ist ja leider der Fetisch bei denen, wenn uns keine großartige, also das heißt großartige, also irgendwas Neues, Innovatives einfällt, dann, das ist ja genauso, alle F-Zero-Fans weinen ja auch mit.
Ja. Stell dir mal vor, mit der aktuellen Technik in F-Zero. Dann schmelzen die Augen. Dann würden wir alle nicht mehr atmen können.
Das ist aber noch ein großer Lebenstraum, die Maschine zu kaufen. Ja. Die habe ich einmal in Japan ausprobiert, dieser Automat, der dann auch mitwippt, wenn du in den Kurven gehst.
Der wippt mit?
Ja.
Leck mich am Arsch.
Du musst dich auch wirklich anschnallen, ansonsten geht das Ding nicht los.
Nein, wie geil.
Das ist perfekt.
Und dann, sind das die Strecken aus dem Gamecube-Teil?
Das ist exakt der Gamecube-Teil.
Ah, mit so einem Hydrauliksitz.
Ja, genau.
Boah,
Das ist total super. Und dann gibt's auch noch einen Afterburner von diesem neuen HD-Remake, was ja immer rausgekommen ist. Gibt's auch einen Afterburner. Ja. Und da kannst du sogar Flips drin machen. Also da kannst du wirklich diese Barrel Rolls drin machen.
Leck mich am Arsch. Okay, ich muss nach Japan. Das ist ja geil. Weil, also wir sind deshalb so aufgeregt, weil es gibt, F-Zero hat ein richtig, also das neue GameCube, oder das heißt in Anführungsstrichen,
neue.
Das aktuellste, also der letzte Teil für GameCube, der übrigens von Sega produziert ist, ne? Muss man mal in
dem. Das ist übrigens von dem Typen, der die Yakuza-Spiele macht.
Ah, ja, okay.
Das.
Und dieses Streckendesign ist sensationell. Also wenn von den futuristischen Sci-Fi-Rennspielen mitunter einfach eins der besten, wirklich zweifellos eines der besten Spiele, weil sie es einfach ein total geiles Streckendesign überlegt haben. Wir fragen uns alle, warum zum Geier kein neuer Teil rauskommt für die neuen Konsolen. Also man hätte da so viel machen können. Und der Miyamoto hat ja irgendwann gesagt, ja, ich verstehe überhaupt gar nicht, warum die Leute alle auf F-Zero stehen so. Und hat dann Nintendo Land eine kleine Attraktion eingebaut.
Das war, ja, uns fallen keine innovativen Ideen ein, aber Münzen sammeln in New Super Mario Bros. 2, das reicht.
Ja, das war innovativ. Also Nintendo, ihr habt's gehört, wir wollen Beachvolleyball und wir wollen F-Zero.
Genau, neues Beach Spiker ist das. Ich weiß gar nicht, wer das gemacht hat, ob das auch von Nintendo kam.
Ja, oder Outlaw Volleyball, das fand ich auch geil.
Die gibt's auch, da gibt's gar nichts mehr von, oder? Die gab's ja Outlaw Golf, Outlaw Beachvolleyball.
Oh, das war so super. Die ganze Reihe war geil. Okay, das müssen wir jetzt wirklich mal zum Schluss nochmal ganz kurz erklären. Sonst reden wir hier noch 2 Stunden. Aber Outlaw Volleyball, das war so eine Sportspielreihe, so ähnlich ein bisschen wie EA Big. Die haben ja auch so eine, damals zu PlayStation 2 so Spiele gemacht wie Freakstyle und SSX. Die SSX-Reihe ist daraus hervorgegangen. Das war im Prinzip eine Arcade-lastige Version von aktuellen Sportspielen. Das waren so viele Extremsportarten wie Snowboarden oder irgendwie sowas. Und es gab einen Konkurrenzentwurf von, ich weiß gar nicht, wer das war, aber die haben das Outlaw Punkt genannt. Es gab Outlaw Golf, Outlaw Volleyball und Outlaw Tennis, soweit ich weiß.
Yep.
Und das Geile ist, dass diese Charaktere aber halt alle Outlaws waren. Das heißt also wirklich Leute, die drauf geschissen haben auf die Regeln und so weiter. Und die haben sich zwar versucht, an die Regeln zu halten, deswegen geht es noch als Sportspiel durch. Aber es gibt einfach so geile Szenen, dass einfach mittendrin eine Prügelei stattfindet. Oder die ganzen haben alle auch so einen super frechen Humor und fluchen die ganze Zeit und sind einfach ein bisschen kernig drauf. Weil im Golfspiel kann es zum Beispiel passieren, dass der Caddy dann einfach zertrümmert wird aus Wut, oder in diesem Tennisspiel war das dann so, dass du dann zwischendrin einfach dir eine Prügelei leisten konntest, weil sich die beiden nicht einig waren, ob das jetzt aus war oder nicht. Und das war großartig.
Dass wir brauchen generell diese ganzen, auch so Trendsportspiele sind komplett verschwunden
einfach. Komplett weg, ne? Habe ich kürzlich auch nochmal dran gedacht. Auch so Surfspiele oder sowas, oder, also gut, Tony Hawk kam ja in Anführungsstrichen wieder.
Oh.
Das war ja wirklich traurig.
Ich bin ein riesiger Tony Hawk-Fan und das tat einfach nur weh.
Ey, das war ein Tritt in die Fresse, oder? Ich hab's für einen Zehner bei eBay ersteigert und selbst das war es nicht wert.
Ich hab ein komplettes Skript für ein Video darüber geschrieben, was die komplette Serie behandelt und auch genau aufzeichnet, warum Robomodo keine Ahnung von der alten Serie haben. Und ich muss irgendwann immer noch die Kraft finden, das irgendwann mal umzusetzen, weil das wird, glaube ich, 40 Minuten lang oder so.
Boah, ey. Das ist aber auch wirklich traurig, weil ich habe jeden Tony Hawk-Teil gespielt und die hatten alle irgendwie was von diesem Skateboard-Ding, dieses Experiment, das lassen wir jetzt mal außen vor. Aber die Hauptteile, die waren alle irgendwie noch cool, interessant, haben eigene Ideen gehabt. Der Fünfer, ich habe dann nämlich, um mich zu vergewissern, dann nochmal Tony Hawk 4 in die PS2 reingeworfen und es war ein so großer Unterschied. Irgendwie 10 Jahre liegen zwischen den Spielen und Tony Hawk 4 war 1000-mal besser.
Tony Hawk 4 ist immer noch fantastisch.
Ja, ja.
Wir brauchen so viele gute alte Genres wieder. Ja. Ich bin froh, dass wir zumindest, ich glaube heute oder gestern kam jetzt ja der neue Yooka-Laylee-Trailer raus zum Beispiel. Wunderbar. Einfach nur wieder Oldschool-Plattformer. Ratchet & Clank war super Oldschool-Plattformer. Ich hoffe, das kommt jetzt zumindest mal wieder.
Ja,
so dann sehen wir vielleicht noch andere Genres.
Weg von komplizierten Spielprinzipien mit 1000 Erfahrungspunkten und komplexen Spielmechaniken, die am Ende sowieso nichts anderes bringen, als Progression vorzutäuschen, sondern einfach Spielprinzipien. Hier gibt's dieses Dangerous Golf, fällt mir gerade noch ein, so, und das ist jetzt wirklich abschließend gesagt. Dangerous Golf ist von den Leuten, die von ehemaligen Criterion-Mitarbeitern, von Alex Ward unter anderem. Das ist wieder Crash-Modus in Burnout, also wo du so Punkte machen musst für Zerstörung. Nur, dass du Golf spielst und das an so Orten wie Souvenirläden und sowas. Also so, wo du dann chinesische Vasen kaputt machen musst und so. Und das sieht auch genauso aus wie der Crash-Modus, weil er dann nach jedem Schlag oder nach deinem fertigen Spiel fährt die Kamera dann auch so durch den Raum und zählt dann die Punkte, wie viel Schaden, wie viel Versicherungsschaden du angerichtet hast.
Also wenn ich dann nochmal kurz auf japanische Automaten zurückkommen kann, es gibt einen Table-Flip-Simulator in Japan. Das ist dann einfach so ein Plastiktisch und dann kann man sich ein Level auswählen wie Hochzeit, Restaurant oder sonst was. Ja. Und auf der Hochzeit hat man dann zum Beispiel so eine riesige, wirklich sechsstöckige Torte vor sich. Mhm. Und man muss dann den richtigen Zeitpunkt abwarten, wenn man eben diesen Table dann wirklich flippt. Also es ist dann so ein Plastiktable, den man dann eben hochwirft. Und dann fliegt im Spiel auch die Sachen los und alles geht in Zeitlupe kaputt und dann gibt's noch mal so ein Slow-Mo-Ansicht, geht durch den ganzen Laden und dann werden die Damage-Werte in Dollar oder in Yen quasi angezeigt. Großartig.
Ist das geil. Über solche Sachen brauchen wir hier mehr. Sehr schön. Ah, ich merke schon, wir könnten stundenlang reden, aber wir müssen jetzt die Folge mal beenden. Deswegen sage ich vielen, vielen Dank, dass du zu Gast warst, Björn.
Gerne.
Und ich bin mir sicher, beim nächsten verrückten Spiel werden wir uns hier an dieser Stelle wieder treffen. Und deshalb wünsche ich dir und den Zuhörern noch einen schönen Tag. Ganz abschließend, ich werde deinen YouTube-Kanal verlinken. Also schaut unbedingt mal rein, wenn euch diese Sachen interessieren. Hast du Twitter?
Ja, Twitter auch. Auch einfach Speckobst, @Speckobst.
Speckobst, ne? Du hast so eine gezeichnete Figur, die auch.
Genau, meine Freundin hatte in so einem quasi düsteren Stil den Link nachgezeichnet.
Ah, okay. Stimmt, Link Zelda ist, wenn man draufklickt, sieht man auch Zelda und so weiter.
Ja.
Cool. Dann wünsche ich dir und den Zuhörern noch einen schönen Tag und vielen Dank.
Alles klar, ebenso.
Bis dann. Tschüss. Ciao.